einen schönen guten Morgen, Herr Triss.
Guten Morgen.
Sie haben vor ein paar Jahren dieses Buch und damit umfangreiche Recherchen zu den Bücherverbrennungen 1933 herausgebracht. Wie ist denn da, als Sie dazu Ihre Forschung angetreten haben, die auch Informationslage gewesen und inwiefern ist das da auch schon ein Thema, das gut dokumentiert ist? Oder was haben Sie da vor allem auch vorgefunden, was man über die Bücherverbrennungen 1933 im Mai schon wusste?
Also als ich begann, mich mit dem Thema forscherisch zu beschäftigen, war ich selbst Student und im AStA der Humboldt-Universität. Und wir hatten sozusagen AStA-seitig begonnen, die NS-Geschichte der Humboldt-Universität, die ja damals vor 1945 Friedrich-Wilhelms-Universität hieß, aufzuarbeiten. Und das hatten wir dann auch in die universitären Gremien eingebracht. Und da wurde mir dann eben von dem damaligen Vizepräsidenten gesagt, naja, dann fangen Sie mal bei Ihrer eigenen Körperschaft an. Die Studenten waren nämlich die ersten institutionalisierten Nazis in den Universitäten. Die Studentenschaften waren es, die sozusagen den SA-Terror in die Universitäten hineingetragen haben. Und der Höhepunkt dessen schon 1933 waren die Bücherverbrennungen. Die wurden nämlich von Studenten durchgeführt. Und dann habe ich mir das genauer angeguckt und es gab schon auch Forschung dazu. Verschiedene Bücher, unter anderem von Gerhard Sauder, die schon 1983 zum 50. Jahrestag der Bücherverbrennung erschienen waren. Aber im Allgemeinen war es irgendwie doch sehr stark im historischen Gedächtnis verhaftet, dass eben Josef Goebbels der Organisator der Bücherverbrennung gewesen wäre. Warum? Weil er eben durch sein Auftreten als Redner bei der Bücherverbrennung in Berlin am 10. Mai und durch seine 15-minütige Rede, die Goebbels dort gehalten hat, dann sozusagen so eine Art Galionsfigur dieses Ereignisses war, so eine Art symbolische Figur. Tatsächlich war es aber so, dass eben Goebbels wenige Tage vorher angefragt wurde und dort eine relativ improvisierte Rede hielt, eine typische Nazi-Hetzrede. Und ja, die tatsächlichen Organisatoren waren eben die Studentenschaften und auch, dass es eben nicht nur in Berlin, sondern an so vielen zahlreichen Orten deutschlandweit Bücherverbrennung gab, war in der Weise nicht bekannt, zumal eben es mehrere Phasen von Bücherverbrennung gab, was eben auch nicht bekannt war, dass eben auch schon im März 1933, direkt nach den Reichstagswahlen, eben spontane Bücherverbrennungen stattfanden, die einhergingen mit den Erstürmungen von Gewerkschaftshäusern und sozialdemokratischen kommunistischen Parteihäusern, in denen es ja auch immer Buchhandlungen gab, die dann eben in sogenannten wilden Verbrennungsaktionen häufig dann direkt vor Ort angezündet wurden. Und eigentlich kann man sagen, dass die Bücherverbrennung 1933 eine von vielen Erscheinungsformen sind, die sozusagen den gesamten Machtdurchsetzungsprozess der Nationalsozialisten bis in den Herbst 1933 hinein begleitet haben, eben auch mit verschiedenen organisatorischen Hintergründen. Also im Mai waren es eben insbesondere die Studentenschaften deutschlandweit an 28 Orten gleichzeitig. Also auch das sozusagen eine typische Eigenschaft dieser Nazi-Propaganda, dass man sozusagen einen Propaganda-Akt gleichzeitig an verschiedenen Orten durchführte, dann aber sozusagen sowohl im Vorfeld als auch im Nachfeld bis in den Herbst hinein von verschiedenen Trägern, Kampfbund für deutsche Kultur, NSDAP-Ortsgruppen, Hitlerjugend insbesondere, die dann auch im Juni 1933 an vielen Orten noch Bücherverbrennungen durchführten, eigene Schulbibliotheken, die gesäubert wurden und dann sozusagen auf dem Schulgelände verbrannt. Das, wie gesagt, ist sozusagen eine Erscheinungsform dieses NS-Terrors schon im Jahr 1933. Und wenn man den Akt der Bücherverbrennung an sich nimmt, ist es ja eben auch zu dem Zeitpunkt schon ein Akt der Vernichtung, da noch der Vernichtung des Geistes, der aber offensichtlich war, so ja auch in Halle auf dem Universitätsplatz. Und dieser Akt der Vernichtung, an dem haben sehr viele Menschen teilgenommen, tausende Menschen vor Ort teilgenommen. Das war sozusagen etwas, was nicht im Verborgenen stattfand. Genau, aber die Erkenntnisse haben sich sozusagen angereichert und auch durch diese Aktion und das Projekt, die Orte fotografisch durchzudokumentieren, sind natürlich auch viele Verbrennungsorte, die bisher nicht bekannt waren, noch recherchiert worden, was sehr verdienstvoll ist.
Und bleiben wir jetzt bei dem Ort, den Sie auch selber gerade schon genannt haben, nämlich Halle. Da gab es am 12. Mai 1933 die zentrale Bücherverbrennung auf dem Universitätsplatz durch die deutsche Studentenschaft sozusagen ausgerufen, im Beisein vieler Autoritäten der Universität und der Stadt und eben tausender Zuschauer und Zuschauerinnen. Und diese ja bahnte sich sozusagen schon an, wie man nämlich in dem Kapitel zu Halle in Ihrem Buch nachlesen kann, gab es in Halle auch schon vorher eine Bücherverbrennung, und zwar schon im Jahr 1930. Sie schreiben davon, dass da auch schon im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque auf dem Rossplatz in Halle öffentlich verbrannt wurde. Was zeigt das auch auf über die Stadt und darüber, wie auch bereits in der Stadt nationale und dann narzisstische Stimmungen vorherrschten?
Ja, also Halle war ganz offensichtlich eine Stadt, in der die völkischen Verbände und auch die nationalsozialistische Bewegung sehr stark aktiv war. Der Stahlhelm hat diese Bücherverbrennung auf dem Rossplatz durchgeführt. Erich Maria Remarque, der sozusagen zu den mit am stärksten angefeindeten Autoren zählte, weil er sozusagen, wenn man so will, den Referenzroman gegen Kriegsverherrlichung geschrieben hat, der Autor, der sozusagen am stärksten und am wirkmächtigsten nach dem Ersten Weltkrieg eine pazifistische Position vertreten hat, indem er sozusagen aus der Perspektive der Erinnerung des Frontsoldaten das Erlebnis an der Front als etwas ganz Schreckliches und auch Demütigendes beschrieben hat. Und das war genau das, was die Nazis und auch die völkischen Verbände gehasst haben. Sie wollten sozusagen den Soldaten als einen Heroen gezeichnet sehen. Da war ihnen dann sozusagen solche Literatur wie die von Ernst Jünger in Stahlgewittern viel näher, sodass das eben für sie ein symbolischer Akt war, aber auch ein Akt der tatsächlichen Vernichtung, der zeigt, dass eben in Halle der politische Aktivismus von rechts schon in den späten 20er und frühen 30er Jahren sehr präsent war. Und das merkt man eben auch an der Organisation des NS-Studentenbundes in der Universität Halle, nicht? Also das gab dann eben auch schon 1931 eine Mehrheit des NS-Studentenbundes in der Studentenschaft der Universität Halle, was eigentlich im reichsweiten Vergleich nichts Ungewöhnliches war, aber es zeigt eben, wie umkämpft sozusagen auch die Universitäten waren und wie sehr sozusagen da die NS-Studentenschaften reinwirkten. Also ab 1931 eine Mehrheit des NS-Studentenbundes in der studentischen Vertretung. Und dann gab es die Auseinandersetzung um den Professor für praktische Theologie Günther Dehn, der eben auch 1931 an die Universität Halle berufen worden war als Professor. Und Günther Dehn hatte 1928 eine Rede gehalten in Magdeburg, wo er sich eben auch sehr kritisch zu den Ereignissen des Ersten Weltkrieges äußerte und in Zweifel zog, ob es überhaupt ratsam wäre, Kriegsdenkmäler und kriegsverherrlichende Denkmäler im Kirchenbereich zu errichten. Und dafür wurde er dermaßen angefeindet, dass es eben auch schon 1931, als Dehn nach Halle kam, dort zu Boykottmaßnahmen kam, die von der Studentenschaft ausgerufen ist. Also Terror in SA-Uniform durch Studenten in der Universität, sodass Dehn seine Lehrveranstaltungen dort gar nicht richtig aufnehmen konnte. Das musste dann damals noch unter Polizeischutz stattfinden. Und den wurde dann sozusagen auch aus der Universität herausgedrängt. Also er wurde schon vor der NS-Machtübernahme dann aus dem Universitäts- und Lehrbetrieb wieder entlassen, weil sozusagen seine Anwesenheit als berufener Universitätsprofessor dort nicht durchsetzbar war gegen den studentischen NS-Terror. Und das sind sozusagen so Beispiele, die eben zeigen, dass eigentlich schon lange vor 1933 eben Halle sehr stark eingenommen war durch rechten Terror auf der Straße, aber auch in der Universität. Und indem er eben von Studenten ausgehend geht, sieht man eben auch, dass das sozusagen nichts war, was jetzt unbedingt vom Proletariat oder von den gesellschaftlich niedriger stehenden Schichten ausging, sondern dass das Leute waren, die insbesondere auch Rechtswissenschaften studierten, Medizin und die, da können wir ja vielleicht auch noch drauf zu sprechen kommen, dann im weiteren NS-Staat große Karrieren machen konnten, teilweise regelrechte NS-Verbrecherkarrieren dann noch gezeitigt haben im weiteren Verlauf.
Das als Vorläufer dazu, dass dann am 12. Mai 1933 dann auch in Halle an der Universität die Bücherverbrennung stattfand, als sogenannten Höhepunkt der zentral gesteuerten Aktion Wider den undeutschen Geist, organisiert eben durch die deutsche Studentenschaft und auch dokumentiert. Und zwar, es gibt davon Filmaufnahmen, die auch in dem Vortrag, den Sie heute Abend in Halle im Rahmen der Ausstellung Verbrannte Orte erhalten werden, da werden diese Filmaufnahmen auch gezeigt. Was ja, sieht man da, wie genau diese Bücherverbrennung abgelaufen ist und was waren das vielleicht auch gerade mit dem Blick auf Halle nochmal so für Werke und Autoren, die dann, gab es da in irgendeiner Form auch so Unterscheidungen zu den Verbrennungen, die beispielsweise 2 Tage davor auch schon im Reichsgebiet stattgefunden haben?
Also da gibt es tatsächlich eine Besonderheit in Halle, dass nämlich also bei den reichsweiten Bücherverbrennungen in Berlin, München und anderswo die Studentenschaften schwarze Listen zugeschickt bekamen, nach denen sie dann insbesondere in private Leihbüchereien, Buchhandlungen, aber auch in öffentliche Bibliotheken gingen und dann dort die Buchbestände beschlagnahmten, raubten, muss man sagen. Und diese schwarzen Listen waren vorbereitet worden von einem Indizierungsausschuss in Berlin, der von nationalsozialistischen Volksbibliothekaren, also Wolfgang Herrmann, Max Wieser, nationalsozialistische Volksbibliothekare, erstellt worden war. Und in Halle hatte der Leiter der Studentenschaft, Heinz Schimmer-Huhn, also der Leiter der Studentenschaft, Schwierigkeiten, das so zu übernehmen, wie das vorgesehen war, weil er eben auch rechtliche Bedenken hatte. Er meinte, das wären ja auch Eingriffe so privatrechtlicher Natur. Und dann hat er sich eben mit verschiedenen Akteuren in Halle zusammengeschlossen, unter anderem mit dem Polizeipräsidenten Berend Rosen. Und dann wurde ein eigener sogenannter vorläufiger hallischer Generalindex aufgestellt, auch mit über 100 Autorennamen. Und dieser Index, also diese improvisierte schwarze Liste, die sozusagen dann nur für Halle galt, ist eigentlich eine merkwürdige Kompilation auch für sozusagen die Indizierungspolitik im NS-Staat, weil dort sozusagen Bestandteile des sogenannten Polumbi-Katalogs mit Aufnahme gefunden hatten. Also es gab schon seit 1926 in der Weimarer Republik eine Gesetzgebung, dass eben beispielsweise sogenannte pornografische Schriften dann auf einen Index kam und da findet sich eben einiges davon in dieser Liste. Und dann hat dieser hallische Generalindex dann den Titel jüdischer, marxistischer, pazifistischer und anderer erfolgsversetzender Schriften, wo dann eben sehr viele Autoren draufstehen, die auch auf den schwarzen Listen aufgenommen worden waren, die eben durch die deutsche Studentenschaft, also durch den Ausschuss in Berlin versendet worden waren. Also Vertreter auch der marxischen Theorie, Adler ist dabei oder Vertreter der Gewerkschaftsbewegung, Aufhäuser. Aber was dann etwas Besonderes tatsächlich ist bei diesem hallischen Generalindex, ist, dass eben dort auch Heinrich Heine draufsteht. Und bei den schwarzen Listen, die bis dahin kursierten, war es immerhin so, dass eigentlich die Literatur, die in den letzten Jahrzehnten erschienen war, darauf Aufnahme fand und man nicht so weit ins 19. Jahrhundert zurückgeht. Es ist aber trotzdem so, dass auch bei vielen anderen Orten von Bücherverbrennungen in Deutschland die Verbrennung der Werke von Heinrich Heine überliefert ist. Also das fand alles sehr, sehr improvisiert statt. Aber das ist tatsächlich eine Besonderheit, dass sozusagen die Studentenschaft in Halle sich da rausnahm, den Anweisungen der Reichsstudentenführung zu widersprechen und einen eigenen Index auf den Weg zu bringen. Und der wurde dann eben durchgesetzt, indem Berend Rosen, der Polizeipräsident, dann vom 2. bis zum 6. Mai 1933 in Halle Beschlagnahmungen dieser Bücher vornehmen ließ, eben in Buchhandlungen und Leihbüchereien. Und dann, weil der Studentenführer Schimmeron immer noch Zweifel hatte, ob es nicht irgendwie doch Schadensersatzklagen geben könnte, wurden diese Leihbüchereibesitzer und Buchhändler nochmal zusammengerufen am 8. Mai. Sie wurden richtig einbestellt und mussten dann dort sozusagen geschlossen dem zustimmen, dass jetzt diese Bücher bei ihnen beschlagnahmt worden waren und versprechen, dass sie die sozusagen nicht mehr weiter verleihen oder verkaufen würden. Und dann wurden die Bücher 4 Tage später am 12. Mai verbrannt in Halle auf dem Universitätsplatz. Und auch da ist sozusagen ist etwas, was so auch bei den deutschlandweiten Bücherverbrennungen typisch war, dass man eben diese Scheiterhaufen, die dann aufgeschichtet wurden aus Holz, dann darauf die Bücher, dass man die dann so ausstaffierte. Das heißt also, in Halle war dann zum Beispiel ein Porträt von Lenin noch da drauf gestellt und verschiedene Wahlplakate, insbesondere der KPD, die man geraubt hatte, also Wahlplakate der KPD noch von den letzten Reichstagswahlen, das wurde sozusagen so ausstaffiert. Und besonders war eben auch in Halle, dass ähnlich wie in Berlin die Gau-Filmstelle, wie das damals hieß, diese Bücherverbrennung filmte und man dann eben rings um den Scheiterhaufen sehen kann. Aber das ist dann eben auch aus den Presseberichten entnehmbar, dass dort sozusagen sogenannte Ehrengäste auf der Freitreppe vor der Universität Aufstellung nahmen. Und das war bei vielen anderen Orten nicht so. Also in Berlin beispielsweise der Rektor Eduard Kohlrausch hätte sich dort nicht hingestellt. Er hat sozusagen die ganze Zeit auch als zwar konservativer, aber nicht pro-Nazi-Rektor dieser Aktion wieder den undeutschen Geist widersprochen. Und in Halle erschien dann eben der Rektor auf der Treppe, der gerade erst neu ins Amt gewählte Anatom Hermann Stieve, ein wirklich fürchterlicher Verbrecher dann in der weiteren NS-Zeit. Also das ist der Mann, der dann in den späten 30er und frühen 40er, in den 40er Jahren die Versuche und Experimente an Leichen durchgeführt waren, die sozusagen hingerichtet worden waren. Also Dissidenten gegen den Nationalsozialismus, insbesondere Frauen, die hingerichtet worden waren, wurden dann von ihm dort, ja, was soll man dazu sagen, missbraucht, aus seinem eigenen Verständnis beforscht. Also ein ganz widerwärtiger Verbrecher, dieser Hermann Stieve, Teilnehmer an der Bücherverbrennung in Halle als Rektor damals. Dann Hans Hahne, Professor für Vorgeschichte. Der Oberbürgermeister erschien, Johannes Wiedemann. Und eben dann auch der Polizeipräsident Berend Rosen, der dort eine Rede hielt. Naja, und dann eben die Studentenführer, wie sie sich ja nannten. Heinz Schimmeron hatte ich schon genannt. Aber ganz interessant auch der eigentliche Organisator der Bücherverbrennung in Halle, der das sozusagen administrativ alles in die Wege leitete, also der Leiter des Hauptamtes für politische Erziehung der Studentenschaft, wie das genannt wurde. Sein Name Reinhard von Eichborn. Und bei dem ganz interessant, dass das eben dann nach 1945 der Autor war eines deutsch-englischen Wirtschaftslexikons, was, soweit ich weiß, sogar bis heute noch aufgelegt wird. Also der hat dann später noch einen eigenen Verlag gegründet und war sozusagen bei der Kreditanstalt für Aufbau tätig. Und das ist natürlich auch immer interessant, dass man dann teilweise sehen kann, dass Leute, die nicht nur verstrickt waren im Nationalsozialismus, sondern sich da in tiefster Weise vergangen haben an Menschenrechten und in dem Fall auch an geistiger Freiheit, dass die dann nach 1945 ihre Karrieren relativ unbehelligt fortsetzen konnten. Und ich habe vorhin nochmal auf der Seite des Verlages, des Siebenpunkt-Verlages nachgeschaut, dass dieses deutsch-englische Wirtschaftslexikon, was so erfolgreich ist, verlegt. Und da wird dann eben auch der Verlagsgründer Reinhard von Eichborn erwähnt, aber natürlich nicht, dass er ein ganz veritabler Nazi war und dass er die Bücherverbrennung als Verleger sozusagen, als späterer Verleger, die Bücherverbrennung in Halle organisiert hat. Und das sind so ganz interessante Zusammenhänge, die sich sozusagen ja wie ein roter Faden auch bei anderen Verbrennungsorten feststellen lassen, dass beispielsweise bei der Bücherverbrennung in München mit Karl Gengenbach dann ein SS-Führer im Reichssicherheitshauptamt, das wurde er dann später, vertreten war, oder bei der Aktion wieder den undeutschen Geist in Tübingen mit Martin Sandberger, dann ein späterer Obersturmbannführer, der die Massenerschießung an Juden im Baltikum zu verantworten hatte. Also das sind dann so die Zusammenhänge, dass man dort Akteure noch als sehr junge Nazis antrifft, häufig so die Geburtenjahrgänge 1910, 1912, die dann im Jahr 1933 Anfang 20 waren. Und dann, weil sie Nazis waren und sich frühzeitig für diese Bewegung entschieden hatten, dann im NS-Staat enorme Karrieren machen konnten und zum Teil ganz veritable Verbrecher geworden sind. Also auch eben, wie im Fall von Sandberger, Massenmörder, nicht?